Wir sitzen in diesem Boot alle gemeinsam. Seit Beginn der Menschheit sind auf diesem Planeten 200 Milliarden Menschen gestorben. Mhm. Und das ist ein Trend, der trotz aller Errungenschaften der modernen Hochleistungsmedizin anhalten wird. Ja, das heißt, wir sind irgendwann alle in dieser Situation. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich dann auch im Sterben möglichst viel Normalität und möglichst viel Vertrautes.
Es ist so, wie alle fiebern auf Silvester und wie wird Silvester genauso bescheuert wie alle anderen Silvester davor. Herzlich willkommen, ich bin Birgit Thürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 102. Muss ich dich auch noch trösten? Hallo, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute ist ein Thema dran, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Hier im Podcast habe ich für einige Zeit erzählt, dass ich meine Folgen nicht mehr so pünktlich senden kann, da ich einen kranken Mann an meiner Seite habe. Er ist im letzten Jahr gestorben und beim Trauern haben mir Gespräche, viel Sport, Wandern, auch überhaupt viel im Grünen sein, berghoch, bergunterlaufen, Podcasts und auch Bücher über den Tod geholfen. Und so bin ich auch auf das Buch meines heutigen Interviewgasts aufmerksam geworden und ich habe ihn eingeladen, weil ich über das Thema Sprachlosigkeit sprechen möchte. Also die Sprachlosigkeit, die Kommunikationsschwäche, die viele ereilt, wenn sie mit Freunden oder mit Angehörigen kommunizieren oder kommunizieren wollen, die plötzlich schwer erkranken und denen dann der baldige Tod droht. Also die Angst vor der Berührung mit Sterbenden. Und auch die Beklemmung, die die trauernden Angehörigen nach dem Tod ihres Partners, ihrer Eltern, ihres Kindes bei ihren Mitmenschen erleben. Das Buch meines heutigen Gasts heißt Übers Sterben reden. Erschien im Fischer Verlag. Und mein Gast ist Bestsellerautor und über das Leben, über das Sterben und wie man schmerzenlos wird, hat er 4 sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben, die ich auch verlinken werde. Er ist Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Uniklinikum des Saarlandes. Freuen Sie sich mit mir auf Professor Dr. Sven Gottschling. Lieber Dr. Gottschling, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Vielen Dank, dass Sie meiner Einladung für dieses Interview gefolgt sind. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mir ein Fest.
Ach, toll, toll. Lieber Dr. Gottschling, können Sie bitte ganz kurz umreißen, was ist Palliativmedizin, wann ist sie wichtig und was für ein Ziel hat sie?
Ja, Palliativmedizin ist im Grunde genommen die Beschäftigung mit der Lebensqualität eines Menschen. Wir versorgen Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen, in der Regel auch schon relativ weit fortgeschritten in ihren letzten Lebenswochen, Monaten, aber manchmal auch über Jahre. Und Ziel ist einfach, Schmerzen zu lindern, Luftnot besser zu machen und dafür zu sorgen, dass Menschen gut begleitet und möglichst symptomarm bis zuletzt leben dürfen und dann natürlich auch irgendwann sterben. Und das umfasst natürlich auch die Begleitung der An- und Zugehörigen, denn da ist ja immer ein ganzes System mit betroffen. Mhm.
Und wenn ein Mensch schwer erkrankt, dann löst es nicht nur bei dem oder der Betroffenen, sondern auch bei allen anderen, die ihm oder ihr nahestanden, große Emotionen aus. Also da gibt es die Hilflosigkeit, die Ängste, die Trauer, die Überforderung, die Ohnmacht, Wut oder Verzweiflung. Und dazu kommt der Tod und das Sprechen über den Tod, das sind ja immer noch für uns Tabuthemen. Also schnell landen wir dann auch in der Sprachlosigkeit, denn wir sind einfach nicht gewöhnt, über Krankheit und über den Tod zu sprechen. Und natürlich stellen wir uns auch die Frage, weil wir verunsichert sind, was geht denn in den Betroffenen vor? Ja, wir fragen uns ja, wollen denn die Betroffenen überhaupt darüber reden? Und was ist denn, wenn ich was Falsches sage? Und in Ihrem neuen Buch übers Sterben reden, da teilen Sie in einem Kapitel die Perspektiven auf. Also Sie beschreiben einerseits die Perspektive aus der Sicht der Betroffenen, und dann, also aus der Sicht der Erkrankten und aus der Sicht der Angehörigen. Und ich persönlich, ich finde das super, super hilfreich, um einfach zu verstehen, welche Bedürfnisse die beiden Seiten haben. Also wo ich dann, auch wenn ich auf der anderen Seite bin, mit einer guten Kommunikation beginnen und starten kann. Und da an diesem Punkt möchte ich auch gerne anknüpfen. Wenn ich als Freundin oder als Angehörige tief betroffen bin von dem Schicksal eines Freundes, ja, vielleicht erschrecke ich mich auch über die Veränderung meines Freundes, wenn ich eine ganze Weile nicht gesehen habe und dann denke ich, oh mein Gott, sieht er schlecht aus, oh Gott, irgendwie letztens war der noch so fit und klug und was ist denn das jetzt, ja? Also was raten Sie mir? Ja, was sind die Grundvoraussetzungen, damit mein Gespräch, damit meine Kommunikation mit diesem Menschen gelingt?
Also was ich Ihnen ganz grundsätzlich rate, ist, sich zu überlegen, warum sind Sie mit diesem Menschen befreundet? In aller Regel hat es ja einen guten Grund. Das heißt, dieser Mensch schätzt Sie als Person, schätzt Ihren Charakter und schätzt vielleicht auch die Art und Weise, wie Sie bisher mit ihm oder mit ihr kommuniziert haben. Und von dem her ist schon diese Überlegung, ach Gott, was sage ich jetzt? Was darf ich sagen? Gibt es irgendwelche Fettnäpfchen? Das ist eigentlich schon ein Schritt zu weit. Man kann sich das viel, viel einfacher machen, indem man versucht, dieses Verkrampfte da rauszunehmen und dass man sich einfach fragt, was würde ich dem jetzt gerne sagen oder wo sind meine persönlichen Blockaden? Und das darf man ja auch gerne benennen. Also man darf doch auch auf jemanden, der jetzt wirklich furchtbar schlecht aussieht, weil er schwer krank ist, und wo ich einfach meine Bedenken habe, worüber kann oder darf ich mit ihm reden? Natürlich darf man auch sagen, Mensch, du, ich habe Hemmungen momentan hier. Ich weiß gar nicht, worüber möchtest du sprechen? Darf ich Dinge offen aussprechen? Was brauchst du aktuell von mir? Also, dass man, dass man auch als Erkrankter diese Menschen vielleicht so ein Stück weit auch mit einlädt oder da abholt, wo sie stehen. Und dass man als derjenige, der von außen dazukommt und Angst hat, was falsch zu machen, das auch klar benennt, dass man sagt, du, ich weiß gerade gar nicht so wirklich, was ich sagen soll. Na, mir geht das hier richtig an die Nieren. Ist es okay, wenn ich das dir gegenüber äußere? Und was wünschst du dir von mir?
Ah, okay. Und mit welchen Zielen kann ich dann in mein Gespräch gehen mit der Person? Also was würden Sie sagen, was kann ich wollen oder was, worum kann es gehen?
Also ich finde immer, dass wenn Menschen in existenziellen Krisensituationen sind und eine schwere Erkrankung, die auch vielleicht in Bälde mit dem Versterben endet, ist ja eine absolut existenzielle Krisensituation. Und da darf eigentlich genauso wie im sonstigen Leben auch alles Raum haben. Also auch ein Sterbenskranker darf ja mal äußern, ich habe keine Lust, dass hier jeder mit runterhängenden Mundwinkeln mein Zimmer betritt und betroffen guckt. Ich möchte jetzt einfach mal über die Fußballergebnisse von gestern reden oder ich möchte noch mal einen richtig fiesen Witz hören oder ich möchte einfach mal abgelenkt werden. Dieser Mensch darf aber auch klipp und klar über seine Situation sprechen. Und ich finde das immer gut, wenn man sich auch in einem Gespräch miteinander verabredet, gleich zu Beginn. Was darf denn heute auch für beide Seiten Thema sein? Es kann ja sein, dass auch ein sterbenskranker Mensch eigentlich gerne drüber reden möchte, aber der Besuch schafft das nicht. Und ich finde es immer gut, wenn man zu Beginn eines Gespräches klärt, wo steht jeder und was darf heute sein? Und nicht, dass man mit so einer Absicht oder einem Ziel in so ein Gespräch startet, da hat man gleich so eine Schwere mit an Bord und so eine Erwartungshaltung, dass jetzt das Gespräch total gelingen muss. Das heißt, er wird mir jetzt noch 4 oder 5 super wichtige Botschaften mit auf den Weg geben, die ich in einem halben Jahr nach dem Versterben an seine Kinder weitertrage und schon bekommt das eine erdrückende Schwere, finde ich ganz furchtbar. Und auch wenn ich als Besuch vorbeikomme, ich weiß ja gar nicht, hat dieser Betroffene momentan Schmerzen, ist ihm übel, hat er gerade mal einen guten Tag, also je mehr ich mir im Vorfeld Gedanken mache, desto krampfiger wird das. Also ich finde immer, man sollte möglichst unvoreingenommen dahin gehen und ich finde es immer einen guten Ausgangspunkt, wenn man sich einfach überlegt, ich habe seit Jahren mit diesem Menschen Kontakt und ich habe den schon in guten und in schlechten Momenten erlebt. Da habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht vorher.
Nein, keine Frage. Vielleicht habe ich es auch ungünstig formuliert.
Nee. Also ich finde Ihre Gedanken dazu ja gut, aber mein Plädoyer ist immer, Leute, macht euch nicht so einen riesen Kopf. Ein Schwerkranker erwartet nicht, dass man hier traumhaft vorbereitet auf ihn trifft, sondern der freut sich teilweise einfach auch nur wie ein Schnitzel, dass er Besuch bekommt. Und dass da eben nicht so eine Bedeutungsschwere mitwabert.
Ah ja, super.
Das ist oft überhaupt gar nicht nötig.
Ja, genau, eine Bedeutungsschwere. Und Sie haben da gerade schon das Wort Fettnäpfchen schon irgendwie angedeutet. Also Da würde ich auch gleich übergehen. Also in was kann ich denn da reintreten? Also Bedeutungsschwere würde ich ja irgendwie auch schon als Fettnäpfchen beschreiben.
Ja, also wie gesagt, wenn schon Leute mit so hängenden Mundwinkeln einen Raum betreten, nur weil sie wissen, da liegt jemand, der schwer krank ist. Also mich würde das persönlich als schwerkranker Mensch total abtörnen. Ja. Also wenn es mir ohnehin schon schlecht geht und jeder, der da reinkommt, zieht meine Laune noch weiter runter, weil ich so das Gefühl habe, ich muss jeden trösten, der hier reinkommt. Ne? Oder ich muss jedem erlauben zu lächeln, der den Raum betritt. Ja. Also ich hab da so ein ganz nettes Beispiel, wie man sowas auflösen kann. Ein sehr geschätzter ärztlicher Kollege von mir, der ist mal zur Visite in ein Zimmer, da lag eine Patientin, die tatsächlich sicherlich nur noch wenige Tage so vor sich hatte, aber es war ein traumhaft schöner Sommertag draußen. Die Vögel zwitscherten und was war in dem Zimmer? Rollladen war runter, es war dunkel, 3-4 Menschen waren zu Besuch und alle haben geflüstert. Mhm. Und der hat sich nur gedacht, das ist ja furchtbar hier. Also alle tun schon so, als wäre die Patientin tot, und der hat das Ganze aufgelöst, indem er ins Zimmer rein ist und ganz laut gesagt hat, ach Gott, hat sie jetzt auch noch Migräne? Ja? Dann wurde laut gelacht, der Rollladen wurde hochgezogen.
Ja, verstehe.
Es war nochmal normale Lautstärke.
Ja, und
Sie haben das ja vorhin angedeutet. Wir hatten hier kürzlich eine Patientin, die auch so, wir haben so ein Wünscheerfüllungsteam, die hat als letzten Wunsch geäußert, es war noch ein bisschen vor Corona, sie möchte nochmal eine Party mit ihren besten Freunden haben und nochmal möglichst prozentreiche Cocktails. Aha. Und mit die ersten, die in das Zimmer reinkamen, haben gesagt, mein Gott, Jutta oder Erna, siehst du scheiße aus. Ja, das war die Begrüßung. Ja. Dann lag man sich in den Armen, hat herzlich gelacht und hat sich dann einen hochprozentigen Cocktail reingeföhnt. Also das war so ein ganz natürlicher, unverkrampfter Umgang, den ich mir viel häufiger wünschen würde. Ja, ja, aber es gelingt halt nicht immer.
Ja, verstehe. Da will ich nachher noch drauf zurückkommen. Mhm. Also bitte behalten Sie den Gedanken, weil ich den super, super spannend finde. Kurz will ich aber noch eine kleine Kurve schlagen, denn wenn ich erkranke, dann ist ja tatsächlich nichts mehr so, wie es war. Ganze Leben steht ja Kopf. Ja, meine eigenen Emotionen beuteln mich, die Emotionen meiner Angehörigen, meiner Freunde beuteln mich. Und ich weiß aber auch nicht so recht, was kann ich denn meinen Freunden und was kann ich meinen Angehörigen denn überhaupt zumuten? Ja, was raten Sie mir? Also welche Themen, das haben Sie gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, soll ich denn meiner Meinung nach unbedingt auf den Tisch legen? Also was können denn jetzt so meine Ziele, will ich jetzt schon, traue ich mich ja schon kaum zu sagen, aber was könnte das so sein?
Also woraus häufig ja Erkrankte wirklich ganz, ganz viel Kraft schöpfen, sind einfach auch nochmal über gemeinsame Erlebnisse sprechen. Das heißt also nochmal schöne Dinge aus der Vergangenheit hochholen. Auch auf die Gefahr hin, dass das emotional wird, weil man sich zum Beispiel klar macht, Mensch, damals der Ausflug mit 3 Freunden an den Gardasee runter, der war wunderschön, aber sowas werden wir nie wieder machen können. Ne? Oder beim nächsten Ausflug bin ich nicht mehr dabei. Mhm. Also es muss einem schon klar sein, dass das immer auch mal in so eine gewisse Traurigkeit oder Wehmut auch abkippen kann. Aber so dieses gemeinsam in Erinnerungen schwelgen oder eben Themen miteinander behandeln, die einem schon immer irgendwo was bedeutet haben. Also über gemeinsame Musikinteressen reden oder welcher Film kommt jetzt in die Kinos oder hast du gehört, der und der, die haben sich getrennt oder der bekommt ein Kind. Also man darf auch gegenüber einem Sterbenden positive Dinge aus der eigenen Zukunft äußern. Ja? Also es ist nicht so, dass man damit jemand deprimiert, sondern die meisten auch schwerkranken Menschen sind durchaus in der Lage, sich mit einem zu freuen. Ja. Also man braucht auch keine Hemmungen haben zu sagen, du hör mal zu, mir ist da was ganz Tolles passiert. Oder man darf auch durchaus einen Sterbenskranken um Rat fragen, sagen, hör mal zu, na, ich habe gerade folgendes Problem, kannst du mir einen Tipp geben? Wenn dieser Mensch auch in der Vergangenheit da einfach ein hilfreicher, guter Ratgeber war. Also ich glaube, dann bekommt dieser Mensch auch, selbst wenn er stark körperlich eingeschränkt ist, auch nochmal eine Bedeutung. Er wird nochmal als Ratgeber gebraucht. Ne? Wir haben das auch immer wieder erlebt, dass mich noch an einen Patienten erinnern, der gesagt hat, Mensch, ich habe 4 Kinder. Bei 3 der Kinder habe ich mit meinen eigenen Händen geholfen, denen das Haus zu bauen. Ja? Mhm. Und jetzt bei meinem 4. Kind liege ich hier und nutzlos im Bett und ich möchte sterben. Ne? Und wir konnten das dann auch in einem gemeinsamen Gespräch mit diesem Kind auch nochmal drehen, weil dieser Sohn gesagt hat, Papa, du bist unendlich hilfreich. Ich rufe dich 5-mal am Tag an, wenn wir auf der Baustelle ein Problem haben. Du hast für alles eine gute Idee, auch wenn du nicht persönlich hier noch irgendwelche Leitungen verlegst, bist du super, super wichtig, wertvoll und hilfreich. Mhm. Und der wäre überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, dass sein Vater nicht diesen Wert oder diese Bedeutung hat, nur weil er nicht mehr körperlich Hand anlegen kann. Und für den Vater war das eine Riesenentlastung, einfach zu spüren, dass er trotz dieser Einschränkungen immer noch eine wichtige Bezugsperson hat und eine Bedeutung hat. Weil die meisten Menschen in dieser heutigen schnelllebigen Welt definieren sich ja über ihre Funktion. Ne? Also man muss möglichst bis 100 berufsjugendlich bleiben, man muss alles können, man darf keine Schwächen haben. Wir kriegen ja alle auch über die Medien vorgelebt, dass eigentlich 24 Stunden am Tag alles möglich ist. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch immer noch mal so einen gesunden Schritt zurücktreten. Und sich auch immer wieder fragen, ist denn wirklich meine Daseinsberechtigung an mein Funktionieren geknüpft? Weil das ist häufig ein Riesenthema für Betroffene, dass sie sagen, jetzt liege ich hier nur noch, ich bin nur noch eine Belastung. Mhm. Auch sowas kann man einem Kranken zurückspiegeln, dass man sagt, Mensch, ich freue mich total, dass ich dich heute besuchen darf. Und das kann ja auch mal schön sein, wenn man für jemanden nochmal was kocht oder wie gesagt, nochmal gemeinsam irgendwie Musik hört oder nochmal einen Lieblingsfilm miteinander anschaut und somit auch diesem Menschen nochmal eine Bedeutung gibt und das auch ganz klar artikuliert.
Ja, ich habe so aus meiner Erfahrung kenne ich das, dass Menschen sich so gescheut haben, meinem Mann dann bestimmte Dinge zu erzählen, weil sie fanden, das ist so profan und so einfach und so alltäglich im Gegensatz oder im Vergleich mit seiner Situation. Und dass sie sich so gefragt haben, ja, ist es denn überhaupt möglich, dass ich dann sowas irgendwie wie das Kind irgendwie lernt schwimmen oder was ich so am Tag gemacht habe oder womit ich mich so beschäftige, meinem ganzen Alltagssorgenkram, ja, interessiert ihn das denn überhaupt? Weil das ist doch irgendwie minimalistisch. Und ich habe immer gesagt, ja, hau raus, das findet ihr super. Ja, und das kann ich nur unterschreiben, was Sie sagen.
Ein sterbenskranker Mensch hat doch keine Lust, 24 Stunden am Tag, gut, ein paar Stunden wieder schlafen, aber quasi die komplette Wachzeit, die er hat, damit sich zu beschäftigen, dass es wahrscheinlich bald rum ist, ne? Und die ganze Zeit möglichst schwere Themen durchzuhecheln. Natürlich kann das auch durchaus sein, dass auch ein Sterbenskranker sagt, das da ist mir jetzt zu platt oder die noch verfügbare Zeit möchte ich schon mich ganz gerne mit irgendwelchen für mich super relevanten Sachen beschäftigen, noch irgendwie einen Brief schreiben an meine Kinder oder noch einfach ein paar wesentliche Dinge regeln. Mhm. Aber nach meiner Erfahrung ist das Zusammensein mit vertrauten Menschen was ganz Wesentliches und dann ist das auch nicht trivial oder banal. Und dann hat auch das Gespräch über das Kind, was jetzt schwimmen lernt oder so, hat eine Bedeutung. Und das sind Anknüpfungspunkte an ein gemeinsames Leben. Und das Leben endet nun mal nicht mit einer schweren Erkrankung, sondern es endet mit dem Tod. Und alles, was davor liegt, ist Leben. Und natürlich möchte auch ein Sterbenskranker bis zuletzt leben und am Leben teilhaben. Und wenn ich mir da unsicher bin, dann kann ich doch immer noch fragen, haben gesagt, ist dir das jetzt zu blöd, was ich da erzähle? Oder hast du da jetzt Lust drauf, dass ich dir von meinem Tag erzähle oder was mir passiert ist? Ja, und wenn man miteinander auch vielleicht schon vor der Erkrankung eine gewisse Offenheit hinbekommen hat. Und meine Hoffnung an langjährige Freundschaften oder auch an Familienbande ist ja immer, dass man sich eben Dinge auch sagen kann. Dann sollte das auch in der Situation gelingen.
Ja, danke schön. Also kommunizieren bedeutet ja aber nicht nur miteinander zu sprechen. Also ich meine, auch ein Verhalten ist ja auch eine Kommunikation. Ja, das ist ja eine Information über den inneren Zustand. Und das spreche ich nur vielleicht nicht aus. Und wie Paul Watzlawick sagte, wir können ja nicht kommunizieren, also wir kommunizieren immer. Also bleibe ich zum Beispiel am Krankenbett stehen, ja, setze ich mich nicht und ziehe meinen Mantel nicht aus, dann ist das jetzt eine Aussage. Ne? Oder wenn ich jetzt tatsächlich die ganze Zeit heulend da sitze und mich kaum noch einkriege, auch das ist eine Aussage, die es natürlich auch nicht so einfach macht für den Kranken. Da würde ich nachher auch gerne drüber sprechen, wie Sie sowas sehen. Aber wenn ich plötzlich einen Kranken besuche und plötzlich ist die Zeit begrenzt, ja, weil ich habe jetzt, ich habe einen wichtigen Termin, da muss ich jetzt schnell weg. Ja, welchen Rat können Sie geben für beide Seiten, ja, wenn solche Situationen auftauchen?
Ja, also ich finde gerade, wenn man sich miteinander schwer tut, also wir reden ja jetzt nicht von der Situation, wo das so eine gewisse Selbstverständlichkeit und auch Leichtigkeit hat, sondern wir reden von Situationen, wo es dem einen oder anderen oder vielleicht sogar beiden schwerfällt.
Genau.
Da ist es schon gut, man setzt einen gewissen Rahmen. Also, dass man entweder als der Besuchende in den Raum kommt und sagt, hör mal zu, Fritz, ich habe heute eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, ich muss danach noch zu einem wichtigen Termin. Das mache ich auch als Arzt, wenn ich in ein Gespräch hineingehe, dass ich dem Patienten oder auch einem Angehörigen sage, ich habe dann und dann einen Folgetermin, dann ist der Rahmen gesetzt
am Beginn des Gesprächs. Das machen Sie aber vorher, ne?
Aber ich kann ja auch als Betroffener, als Erkrankter fragen, wie viel Zeit hast du denn mitgebracht? Ja, und dann ist das auch schon, dann ist es nicht so schwammig oder so nebulös. Ja, also, dass wir einfach mal schauen, wann will es der eine nicht mehr aushalten oder der andere muss sich schlafen stellen oder klingeln, ne, weil er irgendwie aus der Situation rauskommt.
Genau.
Also sowas kann man ja tatsächlich auch miteinander besprechen und vereinbaren. Und natürlich darf auch der Erkrankte den Besucher einladen, komm, setz dich doch oder zieh doch die Jacke aus. Ja? Also so eine Aufforderung. Ja? Und natürlich hat das eine Riesenbedeutung, wenn jemand stehen bleibt. Also ich kenne das ja aus dem Krankenhauskontext. Viele Ärzte machen das ja. Genau aus dem Grund, weil sie dann so eine künstliche Distanz schaffen. Man guckt so ein bisschen von oben herab. Und ist in einer permanenten Fluchtposition. Und damit wird ein Gespräch schon von vornherein ganz, ganz schwierig.
Ja, genau.
Also es bleibt in der Regel dann flach, weil eigentlich keiner erwartet, dass man die Zeit hat, hier in die Tiefe zu gehen. Und man signalisiert ja auch schon von vornherein, dass es eigentlich gar nicht gewünscht ist. Also man ist ja schon so halb auf der Flucht.
Ja, genau.
Und von dem her ist es auch für mich als Arzt total wichtig, wenn ich zur Visite gehe, ich setze mich ans Bett. Auf Augenhöhe. Ich nehme durchaus auch, es muss halt immer zu den Menschen passen, auch Körperkontakt auf, indem ich die Hand gebe oder auch vielleicht die Hand halte. Und auch da, das kann man abspüren oder erfragen. Also ich plädiere immer dafür, Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Das, was sich für euch richtig anfühlt, im Zusammenhang mit einem Menschen, den ihr in der Regel ja schon lange kennt, das kann so falsch nicht sein. Und wenn der oder diejenige euch signalisiert, dass er das momentan nicht möchte, dass er zum Beispiel es unangenehm findet, wenn ihr die Hand haltet oder dass ihr so dicht aufrückt, dann rutscht er nochmal ein bisschen zurück, ne? Oder sagst, dir ist das gerade vielleicht ein bisschen dicht, ne? Oder ist es... Kannst du noch? Ja, wird es langsam zu viel für dich? Ja, also sowas sollte man ja unter Freunden oder auch unter ja, engen Verwandten fragen dürfen. Ich erlebe das so, dass da so wahnsinnig viel rein interpretiert wird, und es wäre so viel einfacher, wenn man es einfach abfragt und ausspricht.
Okay, ja, super.
Und wenn auch ein kranker Mensch sagen kann, du, super lieb, dass du jetzt da warst, aber ich merke einfach, dass mich das wahnsinnig anstrengt, ja. Mir fallen fast die Augen zu, das hat nichts mit dir zu tun, ne? Oder ja. ich habe mich trotzdem wahnsinnig über deinen Besuch gefreut, aber ich kann für heute nicht mehr.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
Total wichtig, ne? Ja. Und dann kann man ja sagen, aber ich würde mich super freuen, wenn du in ein paar Tagen nochmal kommst oder wenn wir telefonieren. Mhm. Und so Dinge kann man doch aussprechen. Und ich wundere mich immer über diese auch künstliche Schwere, immer wenn so das Thema schwere Erkrankungen oder auch baldiges Versterben im Raum hängen, dann breitet sich in ganz, ganz vielen Menschen so eine innere Panik aus. Und das führt eben dazu, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber nichts. Ne? Also lieber bevor ich zu Besuch komme und gar nicht weiß, was ich reden soll, oder wenn ich jetzt anfange zu weinen, ja mein Gott, dann fange ich an zu weinen. Aha. Ja, also in den meisten Haushalten gibt es Taschentücher. Na, und dann kann man da auch sagen, Mensch, das geht mir dermaßen an die Nieren, und dann kann man sagen, weißt du was, ich habe schon die halbe Nacht nicht schlafen können, oder ich habe gestern schon den ganzen Tag Rotz und Wasser geheult, weil ich wusste, ich besuche dich heute, und jetzt sehe ich dich so und es tut mir in der Seele weh, und das darf ich da auch sagen. Und man kann da auch mal gemeinsam weinen.
Definitiv. Ich finde gemeinsam weinen auch total richtig. Also das ist überhaupt keine Frage. Ich finde nur, manchmal finde ich es kompliziert, wenn der Betroffene an dem Zustand des Freundes oder der Freundin bemerkt, wie schlecht es um ihn steht, weil die so erschreckt sind und in so einem Starrzustand verharren oder vielleicht auch irgendwie so in der Emotion verharren, dass man dann als Betroffener völlig hilflos ist und denkt so, meine Güte, mir muss es aber echt schlecht gehen, verdammt nochmal. Ja. Also das spiegelt so den Zustand.
Ja.
Und das finde ich auch nicht einfach, obwohl, was soll man machen? Und ich meine, die Freunde haben ja auch alles Recht, auch mal loszuheulen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie finden Sie solche Situationen?
Also man hat ja auch das Recht, erschrocken zu gucken. Also wenn ich jemanden länger nicht gesehen hatte und der hat irgendwie 20 Kilo Gewicht verloren oder der sieht halt wirklich aschfahl grau aus. Ja, ich finde es auch total okay, also wenn man ein guter Freund ist, dass man sagt, mein Gott, siehst du scheiße aus, ne? Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ne? Oder als Erkrankter, der sieht, dass sich da jemand erschreckt, dass man wirklich mal fragt, ach Gott, sehe ich wirklich so schlimm aus? Ne? Und schon ist man wieder im Gespräch.
Ja.
Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass man immer gucken muss, dass keine, also auch Schweigen kann super sein, aber also man muss, glaube ich, schon irgendwo so ein Gefühl dafür entwickeln, gleitet es jetzt in für einen oder beide Parteien so eine peinliche Stille ab? Mhm. Ja, also weil wirklich eine totale Hilflosigkeit da ist und keiner weiß, wie er es auflöst. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass es oftmals dem Erkrankten leichter fällt, auf den Besucher zuzugehen. Und von dem her möchte ich auch erkrankte Menschen einfach dazu ermutigen, ja, dass sie sagen, sprecht eine Aufforderung aus. Also so nach dem Motto, komm, setz dich doch zu mir ans Bett. Ich weiß, dass ich verändert aussehe. Ne? Oder ich sehe, dass du dich bei meinem Anblick ganz schön erschreckt hast. Ne? Mhm. Und zack, bin ich im Gespräch drin.
Ah ja.
Ja, und ich glaube, dieser Versuch, etwas zu überspielen, das geht ja immer und grundsätzlich in die Hose. Ja? Also wenn ich so künstlich fröhlich gucke und der andere sieht aber trotzdem die Panik in meinen Augen, das ist inkongruent. Also wenn Körpersprache und das, was ich verbal absondere, überhaupt nicht zusammenpassen, das wissen wir schon von Kindern, da gehen alle Alarmglocken an.
Ja, ja.
Also von dem her, je offener man etwas kommuniziert und je authentischer man das formuliert, desto einfacher ist es für alle Beteiligten.
Ah ja, toll, danke. Ja, super Tipp.
Und Kinder machen das ja, Kinder machen das, also es sei denn, man bremst sie, also wenn sie fünfmal gesagt bekommen, dass da ist ein Tabuthema oder wie kannst du sowas sagen, dann zucken die ja auch irgendwann zurück. Aber Kinder haben ja so eine faszinierend unverkrampfte Art, auch mit schwerst- und Sterbenskranken umzugehen. Deswegen motivieren wir ja immer alle dazu, auch Kinder, Enkelkinder, war alles noch vor Corona, auch mit ins Krankenhaus zu bringen, dass die sich auch von Sterbenden verabschieden können, dass die auch von Verstorbenen, das finden wir ganz, ganz wichtig, und dass man Kinder damit einbindet. Mhm. Und die hauen ja Sachen ganz ungefiltert raus. Und wir haben festgestellt, dass das auch den Patienten total gut tut.
Keine Frage. Kürzlich war ich auf einer Beerdigung und dann fuhr irgendwie so der Wagen mit dem Sarg fuhr so vor uns her. Und da war auch ein Kind dabei, das lief so ein bisschen hinter mir und das sagte dann auf einmal: Warum fährt denn der Wagen so lahmarschig?
Ja, ist herrlich.
Dann haben wir alle gelacht und gelacht und gelacht. Ja, und dann waren wir am Grab und dann wollte das Kind immer an das Grab gucken, immer so oben reingucken. Ja, wir waren natürlich alle ganz pietätvoll, standen wir so außen rum, es war auch jetzt zur Corona-Zeit. Und dann wollte das Kind immer reingucken. Die Mutter sagt: Nee, bleib mal hier. Und hat das immer gesagt: Ich möchte aber gerne reingucken. Und dann habe ich immer gedacht: Ja, ist auch okay, ist auch in Ordnung, verstehe ich auch. Ja. Ja, warum eigentlich nicht? Ist ja auch interessant. Wie sieht das aus? Ja, so. Haben wir ja hinterher auch. Wir fanden es eher so ein bisschen schauderlich, aber ich glaube, dass dieser Moment natürlich auch nicht unwichtig ist für so ein Kind. Ja,
ja.
Also darf ich da mal reingucken? Aha, so sieht das also aus.
Nee, und das ist total okay. Und wir haben da super Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Also dieses Kinder mitnehmen statt ausgrenzen und mit denen auch ganz, ganz offen über sowas sprechen, das hat sich dermaßen bewährt. Und das ist auch ein ganz, ganz wundervoller Schutz vor pathologischer Trauer, also vor einem unguten Weg, den dann auch so eine Trauerreaktion nehmen kann. Und ich finde es einfach immer wichtig, dass man das versucht, so ein Stück weit aufzulösen. Also wenn man als Erkrankter merkt oder das Umfeld eines Erkrankten, die ganzen Freunde bleiben weg, man darf ja wirklich auch mal nachfragen oder mal eine Einladung aussprechen, sagen: Leute, ich vermisse euch. Ne? Kommt doch mal vorbei. Ne? Ihr braucht keine Angst haben. Ne? Es ist nicht ansteckend. Krebs ist nicht ansteckend. Ne? Mhm. Und wenn dann von 10 Leuten nur 3 kommen, dann ist es trotzdem besser, als kommt keiner. Ne? Das ist Gottes so, dass ich in Krisensituationen, das soziale Umfeld sortiert sich da schon sehr. Und das ist auch eine ganz bittere Erfahrung für die Betroffenen. Da rede ich jetzt nicht nur von dem Sterbenskranken, sondern auch für das gesamte soziale Umfeld, festzustellen, dass es Freunde gibt, die augenscheinlich nur in guten Zeiten da sind. Ja? Mhm. Und dass es eben auch eine kleinere Anzahl Freunde oder auch Verwandtschaft gibt, die halt in den Zeiten auch da sind, wo man sie am dringendsten braucht. Ne? Also Partys feiern kann jeder, aber sich ans Sterbebett zu setzen, da braucht es schon ein bisschen mehr zu.
Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Wir können ja dem Tod nicht ausweichen. Ne? Was wir aber tun können, ist, das haben Sie ja gerade auch schon beschrieben, irgendwie so mit Beispielen, dass man Party macht oder auch die Vorhänge aufzieht. Wir könnten bis zum letzten Atemzug leben. Und mir war das ja im Umgang mit meinem Mann zum Beispiel total wichtig, also bis zum letzten Moment so eine mögliche, also alles, was möglich war, viel war nicht möglich, und auch eine gemeinsame Lebensqualität erstmal zu suchen und auch herzustellen.
Ja.
So, also, und wie oder wodurch gebe ich denn so als Freund oder Freundin Lebensqualität? Also, was sind so Ihre Erfahrungen? Gibt es da vielleicht ein paar ganz schöne Beispiele, wo man sagt: Ach, das könnte ich auch machen? Oder?
Also, häufig sind das ja wirklich totale Kleinigkeiten. Also wir sind ja Beziehungsmenschen.
Ja.
Also wir brauchen ja weder sauteure Geschenke noch irgendwelche total aufwendigen Events um uns herum, sondern mit die schönsten Erlebnisse, die wir so im Leben haben, entstehen ja aus Beziehungen. Entweder 1:1 oder eben mehrere Menschen, die sich irgendwo treffen. Von dem her braucht es da gar nicht so viel. Und dadurch, dass Lebensqualität immer genau das ist, was der Betreffende als Lebensqualität definiert, ist immer eine gute Frage: Was
ist es denn
wäre dir jetzt wichtig? Ne? Ja. Worauf hättest du jetzt Lust? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben so ein Wünscheerfüllungsteam hier bei uns in der Abteilung und wir fragen Menschen: Womit können wir ihnen eine Freude machen?
Mhm.
Und es ist unglaublich, was das zum Teil für winzig kleine, total erfüllbare Dinge sind. Ja, das ist in aller Regel nicht der große Wurf.
Mhm.
Und diese Frage finde ich einfach total wichtig, weil erkrankte Menschen oft schon so das Gefühl haben: Es tun alle schon ohnehin so viel für mich, ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Wunsch äußern oder eine zusätzliche Belastung darstellen oder, ach Gott, die haben ja ohnehin ganz andere Sachen zu tun. Eigentlich hat doch eh keiner Zeit für mich. Und aus diesem Gefühl des sich gegenseitig Schützens und Abschirmens, dadurch verhindert man auch das Entstehen von gemeinsamen Begegnungen und schönen Momenten. Und das sind, wenn wir uns alle nochmal rückerinnern, was sind denn die wirklichen Highlights unseres Lebens? Dann sind das in der Regel irgendwelche Erlebnisse, die wir mit anderen Menschen gemeinsam hatten. Und das kann man auch im Kleinen schaffen. Und man kann so kleine Oasen der Gemeinsamkeit unter Freunden, in der Familie, unter Partnern hinbekommen, ohne riesengroßen Aufwand. Und das hat eine wahnsinnige Bedeutung, sowohl für den Schwerkranken oder Sterbenden als auch für die Menschen, die zu ihm kommen. Das hat eine Bedeutung und da muss man sich eben nicht unfassbar einen rausreißen.
Ja, sehe ich genauso.
Alles, was man mühevoll plant, droht in die Hose zu gehen. Ja, das ist so. Ja, also immer wenn man denkt, oh, jetzt muss ich hier richtig was bieten.
Ja, aber das ist doch im Leben immer so.
Dann wird es nichts.
Ja? Es ist so, wie alle fiebern auf Silvester und wie wird Silvester genauso bescheuert wie alle anderen Silvester
davor. Ja, oder ich meine, das ist, wenn man irgendwie vor einem Jahr die Monsterparty zu seinem Geburtstag hatte und will das nochmal eins zu eins wiederholen, mit den gleichen Leuten, gleiche Musik, gleiches Essen und alle werden todesenttäuscht sein.
Ja, das ist immer so.
Und ich finde halt das, was Sie gerade auch eingeworfen haben, diese Botschaft finde ich ganz wichtig. Wir sitzen in diesem Boot alle gemeinsam. Seit Beginn der Menschheit sind auf diesem Planeten 200 Milliarden Menschen gestorben. Mhm. Und das ist ein Trend, der trotz aller Errungenschaften der modernen Hochleistungsmedizin anhalten wird. Das heißt, wir sind irgendwann alle in dieser Situation. Ja. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich dann, auch im Sterben, möglichst viel Normalität und möglichst viel Vertrautes.
Vertrautes ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn Sie dann in einer unvertrauten Umgebung leben müssen, weil Sie entweder im Hospiz sind, wo dann die Menschen um Sie herum, wie die Fliegen wegsterben, Sie sehen irgendwie, jeden Tag fährt ein Sarg raus und Sie wissen irgendwie, jetzt in ein paar Tagen irgendwie wird jetzt bei Ihnen auch der Sarg fällig.
Ja.
Also das ist schon eine Potenzierung von Unnormalität oder Krankenhaus oder sowas.
Ja.
Ist ja alles jetzt, jetzt haben wir auch gerade schon gesprochen über Humor. Ich glaube, irgendwie die Frage werden Sie natürlich mit Ja beantworten. Ich frage Sie trotzdem vielleicht, weil Sie da irgendwie vielleicht noch eine tolle Facette haben oder was ich mir gar nicht vorstellen kann, was Sie darauf antworten. Also verträgt sich Humor mit Trauer und Betroffenheit, mit der Nähe zum Tod?
Humor verträgt sich exzellent mit Trauer, Betroffenheit und der Nähe zum Tod, weil es gibt eigentlich, es gibt fast nichts, was ähnliches Potenzial hat, sich, wenn auch nur für Sekunden, aus einer zum Teil auch unerträglichen Situation mal rauszubuxieren.
Ja.
Wir können nicht, also zumindest in diesen Sekunden, wo wir zumindest mal schmunzeln oder vielleicht auch mal herzhaft lachen, sind wir rausgerissen aus diesem ansonsten ja wirklich zum Teil auch unerträglich belastenden Kontext. Und ich habe das ist auch so etwas, was ich mir vornehme. Ich mache ja mindestens einmal die Woche hier so eine große Visite über die Station. Und mein Ziel ist auch, dass jeder Patient mindestens mal mit mir lächelt. Am besten ist es, wir lachen richtig herzlich miteinander. Und es gelingt fast immer und bei fast jedem Menschen. Außer die sind jetzt wirklich auch berechtigt stockdepressiv, aber man schafft es fast immer, Menschen auch ein Stück weit aufzulockern. Man muss es nur wollen, man muss es nur zulassen. Und da braucht es auch natürlich viel Gespür. Also, dass man das jetzt auch natürlich nicht zu plump macht oder dass man jetzt auch keine blöden Sprüche oder Witze über den Betreffenden macht. Das sollte sich von selber verstehen. Aber natürlich ist ein humorvoller Mensch, wenn er im Leben denn ganz viel mit Humor angefangen hat, dann wird der bis zum letzten Atemzug dankbar sein für für einen guten Witz, für eine lustige Bemerkung, für irgendeine Steilvorlage.
Ja, genau.
Total.
Ja. Wie ist das denn mit Normalität? Wie kann man die denn herstellen in einem unnormalen Wohnbereich, sage ich das mal
also,
so.
Also wir stellen zum Beispiel Normalität darüber her, dass wir jetzt bei uns auf der Palliativstation, wir haben Nachttische mit Kühlschrankfunktion, wenn es mal wärmer ist draußen, und selbstverständlich darf bei uns der Patient oder auch wenn ein Angehöriger mit dabei ist, dürfen die ihr Bierchen zwitschern oder kriegen ein Prosecco Aperol, und wenn sie nicht mehr sicher schlucken können, dann kriegen sie das auch in Sprühfläschchen gefüllt. Punkt 1.
Okay, verstehe. Ja.
Punkt 2, man vereinbart auch in so einer unnatürlichen Situation wie im Krankenhaus, dass man selbst murmelnd nicht einfach so ins Zimmer reinrumpelt, sondern dass man höflich klopft und abwartet, ob man auch einen hereinhört. Oder bei uns kriegen Patienten oder auch Angehörige ein Schild mit Bitte nicht stören, wie man es auch an der Hoteltür hängen darf. Bis hin zu der Ermöglichung von Intimität. Mhm. Ja, also ich finde, wenn jemand schon in der Regel ja gegen seinen erklärten Wunsch und Willen in einer Einrichtung sein muss, weil es halt anders vielleicht auch nicht geht, dann sollte man miteinander absprechen, was ist denn für diesen Menschen wichtig. Ja, und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, rund 70% aller Menschen können an ihrem Lebensende nicht mehr klar für sich selbst äußern, was sie sich wünschen, ne, weil sie dann irgendwann nicht mehr entscheidungsfindungsfähig sind. Ja. Man sollte sich gut überlegt haben, ob ich einen Vorsorgebevollmächtigten habe, der dann auch meine Bedürfnisse ganz klar ausspricht. Und eine der wesentlichen Fragen, die wir immer stellen, wenn jemand bei uns aufgenommen wird: Was müssen wir über sie wissen, damit wir sie bestmöglich versorgen können? Mhm. Also es gibt Menschen, die haben Angst vor Dunkelheit, da lassen wir natürlich auch nachts ein Licht an. Es gibt Menschen, die wollen immer jemand haben, der ihnen die Hand hält. Es gibt andere Leute, für die ist es ein Horror, wenn sie dauernd bebrütet werden. Ne? Es gibt Menschen, die können nur halbwegs gut und friedlich sterben, wenn jemand dabei ist, der eine enge Bezugsperson ist. Und es gibt andere, die warten so lange, bis die Person zumindest mal zur Toilette muss, um dann endlich mal alleine sterben zu dürfen.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Ja, welche Musik ist beruhigend? Mhm. Also wie gesagt, wenn ich mal sterbe, möchte ich möglichst laut fies Heavy-Metal-Musik um die Ohren. Ne? Also mich würde man unfassbar quälen mit Volksmusik. Ne? Und wenn ich sowas nicht weiß, ja, oder welcher Duft im Raum, ne? Oder also das sind häufig sind das so kleine, aber feine, wesentliche Informationen. Gerade auch so das Thema, was für Geräusche. Das Gehör und auch der Geruchssinn, das sind so die letzten, und auch der Tastsinn, das sind so die letzten Sinneswahrnehmungen, die uns auch im Sterben noch lange erhalten bleiben. Aha. Und da wäre es schon gut zu wissen, was jemand mag und was jemand vielleicht aber auch nicht mag.
Ah ja.
Und die Geschmäcker sind sehr verschieden. Und wenn ich nicht frage, ist das Risiko groß,
dass ich auch nichts zu hören bekomme.
Wohlmeinend das Falsche tue.
Ja, verstehe ich. Angenommen, der Freund von mir ist jetzt verstorben und er hinterlässt trauernde Angehörige, und was hilft den Angehörigen? Also wie kann ich die Angehörigen unterstützen? Kann ich da was Falsches sagen? Oder?
Also schon gar nicht. Also einfach anrufen und fragen, wie geht's euch? Ne? Und selbst wenn man 5-mal das Gleiche hört, wie schlimm das alles ist und wie sehr man denjenigen vermisst, also oft hat man ja so das Gefühl, und täglich grüßt das Murmeltier, ne? Also die kommen von ihrer immer gleichen Leier nicht runter. So, auch da muss man sich einfach klar machen, das ist in den ersten Wochen normal. Ne? Ja. Und selbst wenn man als enger Freund dann irgendwann nochmal in die Normalität zurückfindet, also für ein enges Familienmitglied ist so ein Trauerprozess ja wesentlich langwieriger. Also dass man da ein bisschen Geduld mitbringt. Ja. Dass man auch vielleicht nicht zu viel erwartet, sondern dass man einfach mal anruft und sagt, du, kann ich mal kurz vorbeikommen oder ich komme mal vorbei und schnapp dich mal für einen Spaziergang. Ja, oder
ja, super.
Wir gehen mal einen trinken.
Ja, toll.
Auch absichtslos. Also nicht hingehen und sagen, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall gemeinsam die Welt retten. Oder was immer wenig hilfreich ist, ist das Absondern von Floskeln. Ne? Also die Zeit halt alte Wunden, wird schon wieder. Ja, ne? In 3 Jahren hast du bestimmt wieder eine neue Partnerin oder so. Ja. Das ist, ich sag mal, gut gemeint, schlecht gemacht.
Ja.
Also eher so ganz offen bleiben und oder einfach mal sagen, kann ich dir eine Hühnersuppe kochen?
Mhm. Ne? Ja,
braucht ihr irgendwas?
Braucht ihr was, genau.
Ja, oder dass man einfach sagt, du, hör mal zu, ich habe in 3 Wochen Geburtstag. Ne? Mhm. Ihr seid immer zusammengekommen. Ich würde dich gerne einladen, aber ich weiß gar nicht, ob das für dich so passt. Ne? Mhm. Aber ich will es trotzdem mit dir, oder ich will es dir einfach sagen. Ne? Oder du wärst herzlich willkommen, du weißt es hoffentlich. Mhm. Weil oft werden dann Menschen nicht eingeladen, so nach dem Motto, oh, vor 2 Wochen ist der Mann verstorben, laden wir lieber nicht ein. Ne?
Ja, genau.
Ne? Und plötzlich gehen dann auch solche Selbstverständlichkeiten dann flöten.
Und jetzt, wenn ich jetzt in einer anderen Situation stecke, also wenn ich einen Menschen verloren habe und bin in Trauer, was kann ich da auch in meiner Kommunikation bedenken? Also wie wirke ich womöglich auf die Freunde, Bekannten? Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, auch vielleicht auf die Arbeitskolleginnen, ja, das muss man ja auch bedenken. Das ist ja am Arbeitsplatz ist ja auch nochmal was, eine ganz neue Situation.
Ja, also zum einen kann es natürlich sein, dass ich den allen Angst mache, weil jeder befürchtet, jetzt kommt sie hier und schüttet ihre Trauer über uns aus und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Ja? Mhm. Oder dass man vielleicht darauf achtet, dass man eben nicht ganz stereotyp jeden Tag immer das Gleiche von sich gibt. Ne? Also bisschen
Variationen
überlegt.
Variationen gibt, ja, verstehe.
Genau, leichte Variationen des Trauerns sind für alle dann auch ein Stück weit angenehmer.
Ja, ja.
Und dass man das vielleicht aber auch ganz klar artikuliert, dass man einfach sagt, Leute, ne, wenn ich euch zum 20. Mal mit dem immer gleichen nerve, sagt es mir bitte. Ne? Oder wir vereinbaren ein Zeichen, wenn es euch reicht. Ja. Ne, also macht mir irgendein Handzeichen, wenn ihr es nicht mehr hören könnt.
Nicht schon
könnt,
wieder dasselbe, ne? Ja, genau.
Genau. Ne?
Ja,
oder oder schmeißt irgendein Codewort in den Raum und dann wechseln wir schlagartig das Thema und es ist in Ordnung für mich.
Okay, ja,
toll. Also man darf dem auch mit einer gewissen Lockerheit begegnen und schon ist diese Schwere gebrochen.
Ah ja, super. Jetzt mal angenommen, ich erkranke jetzt schwer. Und ich würde mich gerne auf Ihrer Station, auf Ihrer Palliativstation begleiten lassen. Kann ich jetzt einfach bei Ihnen anrufen auf der Station und kann ich jetzt fragen, haben Sie ein Bett frei? Nehmen Sie mich auf? Wie funktioniert denn der Weg zu Ihnen?
Also ganz unterschiedlich. Das ist tatsächlich eine Option. Ne? Mhm. Also dass jemand anruft und sagt, hören Sie mal zu, ich habe das und das und ich möchte gern morgen kommen. Dann müssen wir leider Gottes oft natürlich sagen, also morgen, so schnell geht es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht in 2 oder 3 Tagen. Also wir kriegen oft Anmeldungen über einen Hausarzt, oft aber auch Anrufe von Angehörigen. Wir freuen uns schon darüber, wenn wir zumindest ein paar medizinische Informationen haben. Das heißt, irgendeinen Arztbrief oder einen Kontakt zum Hausarzt, dass wir nochmal Rücksprache halten können. Und dann entscheiden wir jeden Tag erneut als Team, wer bekommt unser nächstes freies Bett. Das liegt so ein Stück weit daran, dass wir trotz eines gewaltigen Ausbaus der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland immer noch zu wenig Betten für zu viel betroffene Menschen haben und dass wir deswegen immer noch mal jeden Tag aufs Neue gucken müssen, wer benötigt denn jetzt unsere Unterstützung am dringendsten. Aber also uns erreicht man 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Mhm. Und jeder, der anruft, ganz egal, ob Betroffener, Familienangehöriger, Freund, Hausarzt, Niedergelassener, Facharzt, darf uns Patienten anmelden und wir werden dann schnellstmöglich reagieren und auch einen Platz anbieten.
Toll. Ich verlinke Sie bei der Beschreibung des Podcasts.
Sehr gerne.
Ich nehme Sie beim Wort.
Nein, wir kümmern uns wirklich.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube Ihnen das wirklich, deshalb tue ich das auch. Nein, überhaupt keine Frage. Mensch, Herr Professor Dr. Gottschling, Mensch, danke schön. Danke für dieses tolle Gespräch, Mann. Danke für das tolle Interview.
Sehr gerne. Gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com/podcast, Schürmann mit OE, eintragen können. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenwünsche, nur zu, schreiben Sie mir, und zwar unter podcast@birgit-schürmann.com. Ansonsten, wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.